Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte, und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Alltag in Jerusalem. Dazu gehörte der tägliche Betrieb des Tempels. Der war nicht nur am Sabbat offen, wie bei uns sonntags die Kirchen, sondern täglich strömten die Menschen hinein. Täglich fand Gottesdienst statt. 3 Gebetszeiten wurden morgens, nachmittags und abends gehalten. Das Morgenopfer und das Abendopfer regelmäßig dargebracht. Letzteres wurde am Nachmittag geschlachtet und das war mit dem Gebet des ganzen Volkes verbunden um 15 Uhr zur 9. Stunde, sagte man damals, ab um 6 gerechnet. Die ersten Christen, die ja Juden waren, wie ihr Herr auch, behielten diese Gebetsordnungen selbstverständlich bei. Und die frühen Christen außerhalb Israels führten das übrigens fort. Auch sie kannten 3 Gebetszeiten. Und dreimal dürfen sie raten, warum bei uns jeden Tag die Glocke 3-mal läutet. Nein, das ist nicht der Ruf zum Aufstehen, zur Mittagspause und zum Feierabend, sondern es ist der Ruf zum Gebet. Wer keine bestimmten Gebetszeiten hat, der hat bald auch keine unbestimmten und spontanen Gebetszeiten mehr. Und da wird heute jeder seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Ordnung finden und suchen und finden, wenn ihm das Gebet wirklich wichtig ist. Für Petrus und Johannes war es damals etwas völlig Normales, dass sie nachmittags um 15 Uhr in den Tempel gingen. Alltag in Jerusalem. Dazu zählten auch Bettler, wie dieser Gelähmte, von dem hier die Rede ist. Bei uns gehört es glücklicherweise zum Alltag, dass solche Menschen Invalidenrente beziehen und ihr Leben äußerlich so abgesichert ist. Damals war es so, dass sich jeder um sich selber zu kümmern hatte und das bedeutete für den Lahmen eben betteln. Er hatte Freunde oder Nachbarn, die ihn täglich an den Eingang des Tempels, des inneren Vorhofs brachten und dort absetzten. Und da hielt er nun seine Schüssel hin oder vielleicht auch seinen Hut und rief dann so mechanisch: Habt Mitleid mit einem armen Bettler, gebt Almosen, Danke, vergelt's Gott. Habt Mitleid mit einem armen Bettler, gebt Almosen. Danke, vergelt's Gott. Ein ziemlich stumpfsinniges Geschäft, aber man gewöhnt sich an alles. Er schaute die Leute gar nicht mehr an, er starrte mit trüben Augen in seinen Hut, auf die kleinen Münzen, die sich dort angesammelt hatten. Auch die Leute hatten sich an ihn gewöhnt und seinen Anblick. Sie hörten seinen Spruch, sie sahen seinen Hut, taten vielleicht ab und zu mal was hinein und gingen weiter. Alltag in Jerusalem. Wieder so ein Tag wie 100 andere, wie immer gehen Petrus und Johannes nachmittags in den Tempel, wie immer wird der Gelähmte dorthin getragen, wie immer ruft er: Habt Mitleid mit einem armen, lahmen Bettler, gebt Almosen, danke, vergelt's Gott. Habt Mitleid mit einem armen Bettler, gebt Almosen, danke, vergelt's Gott. Weiß nicht, wie oft Petrus und Johannes dort schon vorbeigegangen sind. Wie gesagt, sie waren täglich dort, werden wohl auch meistens vorbeigegangen sein, ab und zu mal was hineingeworfen vielleicht, wenn sie was hatten. Heute, an diesem Tag, blieben sie stehen. Und sie schauten sich diesen Menschen ganz genau an, wie er da sitzt, in seinen Hut starrt, eigentlich nichts vom Leben erwartet, außer dass er biologisch weiter existieren kann. Petrus und Johannes bekommen einen Blick für ihn, diesen namenlosen Armen und für seine Not. Ob Gebet nicht immer dahin führen müsste, dass man die Menschen mit Gottes Augen sieht? Petrus nimmt Kontakt auf. Schau uns an. Guck nicht nur auf deine Groschen. Wache auf aus deiner Stumpfheit. Uns liegt an dir. Du bist wichtig. Und er hebt die müden Augen. Eigentlich nichts Besonderes, die beiden. Reichen Eindruck machen sie nicht gerade. Also was ist? Fällt bald der Groschen in den Hut? Gebt ihr was? Die Antwort von Petrus: Ich bin genauso arm wie du. Geld habe ich nicht. Du hast sogar noch mehr davon als ich. Enttäuschung. Der Kinnladen fällt schon runter, die Augen gehen wieder runter in Richtung Hut, da kommt der nächste Satz: Was ich aber habe, dir gebe ich es. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazarener, steh auf und geh. Und in diesem Augenblick spürt er eine starke Hand, die ihn nach oben zieht. Ein Strom von Kraft geht durch seinen Körper. Irgendetwas passiert mit seinen Füßen, mit seinen Knöcheln. Und ehe er sich's versieht und richtig begreift, was da ist, steht er schon, nein, springt auf, die Füße tragen ihn. Und so läuft er, so springt er, geht umher, hüpft, fängt Gott an zu loben. Und lachend, Gott lobend, geht er zum ersten Mal in seinem Leben in den Tempel Petrus und Johannes nach. Auch drinnen läuft er noch umher, springt, ruft Halleluja, preist Gott, das fällt natürlich auf. Man benimmt sich ja nicht so in der Kirche, wollte sagen, im Tempel. Die Menschen erkennen ihn auch. Und es geht ihnen ganz genauso, wie es uns ergangen wäre. Sie können dieses Geschehen mit ihrem Verstand nicht einordnen. Das widerspricht den Alltagsgesetzen, den Alltagserfahrungen, den Naturgesetzen. Der Urtext sagt, sie wurden erfüllt mit Verwunderung, Erstaunen, Erschrecken, Entsetzen und mit außer sich sein, mit Ekstase. Das ging ihnen über die Hutschnur. Wohlgemerkt, nicht die Apostel oder der Geheilte waren in Ekstase, sondern die Beobachter, die das nicht fassen konnten. So etwas kann es doch eigentlich nicht geben. Das können doch die besten Ärzte nicht. Das ist unmöglich. Die Geschichte geht noch ein wenig weiter. Die Verse stehen nicht mehr im Predigttext. Es gibt jedenfalls einen Menschenauflauf, kann man sich denken. Und als Petrus merkt, wie die Leute ihn alle so verwundert anstarren, sagt er: Was wundert ihr euch so? Was starrt ihr uns so an? Als hätten wir in eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt und erreicht, dass der jetzt gehen kann. So eine Heilung ist wirklich etwas Unmögliches, etwas für Menschen Unmögliches. Und seien sie noch so fromm. Petrus und Johannes bilden da keine Ausnahme. Sie stehen auf einer Stufe mit allen anderen Menschen, auch mit uns hier. Wie ist es dann zu dieser unmöglichen Heilung gekommen? In dem Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh, hatte er gesagt. Und jetzt erklärt er, durch den Glauben an den Namen Jesus ist er vollständig gesund geworden. Jesus kann heilen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und durch den Glauben bekommen wir Anteil an Gottes Möglichkeiten. Und durch den Glauben und durch nichts anderes können und sollen wir uns zueignen, was Gott kann und gibt. Und so geschah diese Heilung im Namen von Jesus Christus. Und damit im Auftrag von Jesus Christus und in der Autorität von Jesus Christus. Jesus Christus konnte und kann tatsächlich durch den Glauben ganz normaler Menschen handeln. Wozu glauben wir eigentlich sonst? Wir haben vermutlich keine Schwierigkeiten mit dem Satz, den Jesus in Markus 16 sagt und den wir vorhin gehört haben: Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Aber was ist mit dem nächsten Satz? Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden und auf die Kranken werden sie die Hände legen und es wird ihnen gut gehen. Also entweder stimmen beide Sätze oder keiner. Beide beschreiben die Wirkung des Glaubens an Jesus. Jesus hat sein Wort nicht zurückgenommen, weder den ersten noch den zweiten Satz aus Markus 16. Sein Wort gilt. Er steht zu seinem Wort. Die Frage ist, wie wir zu seinem Wort stehen oder ob wir unter seinem Wort stehen. Zu einer Kirchenwoche im See bei Niesky reiste ein Mädchen an mit ihren zwei Krücken, anders konnte sie sich nicht fortbewegen. Die ersten Tage war sie da mit ihren Krücken unterwegs. Dann beteten zwei andere Mädchen mit ihr. Und danach lagen die Krücken auf dem Altar für den Rest der Woche. Sie brauchte sie nicht mehr und sie waren dort ein Zeichen für das, was Gott tun kann. Während einer Abendmahlsfeier in einer evangelischen Kommunität und Seelsorgeeinrichtung bei Magdeburg spürt eine Frau im Rollstuhl plötzlich, dass irgendetwas mit ihr geschieht. Sie steht auf und kann gehen und ist geheilt. Jesus kann. Der Glaube empfängt, was Jesus kann, was Gott möglich ist. Wir haben, oder Gottes Möglichkeiten sind bei uns noch lange nicht ausgeschöpft, denke ich mal so. Wir haben sie noch lange nicht ausgeschöpft. Wir haben davon genommen, hoffentlich, ja, jeder. Aber ausgeschöpft, nein. Vielleicht kennen wir diese Möglichkeiten Gottes teilweise gar nicht mehr. Wie wäre es, wenn wir sie wieder kennenlernen und darin leben? Und das kann durchaus in ganz kleinen Schritten geschehen. Wie wäre es mit dem ersten Teilsatz, den Petrus hier sagt: Was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Mit welchem Blick gehen wir durchs Leben? Mit diesem saugenden Blick: Was kann ich bekommen? Wo kann ich was kriegen, billig, schnell? Oder andersherum: Wo kann ich etwas geben? Wo, wem kann ich etwas geben? Wir alle haben etwas, was wir geben können. Ja, auch Geld, aber noch viel mehr. Zeit, Aufmerksamkeit, Zuhören, Zuwendung, Hilfe, Liebe, Verständnis, ein gutes Wort, Ermutigung, ein Trost, vielleicht nur eine Umarmung, ein Händedruck. Ich denke an dich. Eine Blume, ein hilfreiches Buch. Wer zu Gott betet, der sollte auch einen Blick für die Menschen haben. Und am besten so, dass er sie mit Gottes Augen sieht. Und auch so, dass er wahrnimmt, was sie brauchen. Petrus und Johannes trotteten nicht einfach so durchs Leben und in den Tempel hinein. Sie hatten einen Blick für diesen namenlosen Menschen, seine Persönlichkeit und seine Not. Sie hatten einen Blick für das, was sie geben konnten. Und jetzt kommt's: Sie hatten auch einen Blick für das, was Jesus geben kann und will. Einen Blick für das, was Jesus geben kann und will. Red noch mal nicht über uns, sondern die Katholiken. In einer großen Kathedrale zählte der alte Priester nach seiner Messe die Kollekte, hatte einen großen Haufen Geld auf seinem Tisch, und da sagte zu seinem jungen Diakon: Sieh nur, junger Mann, Petrus kann nicht mehr sagen, Silber und Gold habe ich nicht, das hat sich geändert. Ja, sagte der Diakon, aber er kann auch nicht mehr sagen: Was ich aber habe, gebe ich dir, im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Wie kommt das? Ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wir haben Silber und Gold, äußeren Reichtum. Und unsere Aufmerksamkeit im Alltag ist größtenteils auf diese Dinge gerichtet. Davon haben wir uns abhängig gemacht. Petrus hatte das alles nicht, was wir haben. Er war ganz von Jesus Christus abhängig. Und so gehörte seine Aufmerksamkeit ganz ihm, ganz Jesus. Er hatte nicht mehr. Dem Petrus waren Machbarkeitsstudien fremd. Er schaute nicht auf die eigenen Reserven und Ressourcen. Er schaute auch nicht auf seine Kraft und Frömmigkeit. Er war nicht davon abhängig, er handelte nicht daraus, sondern er handelte im Namen von Jesus. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich etwas in eigener Frömmigkeit, Kraft eigener Frömmigkeit tue, oder ob ich es im Namen Jesus tun kann. Im Namen von Jesus handeln heißt, an der Stelle von Jesus handeln. So handeln, wie Jesus hier handeln würde. Mit der Autorität und der Kraft von Jesus handeln. Petrus konnte sagen: Sieh uns an. Da war nicht viel dran. Aber wir haben etwas zu geben im Namen von Jesus Christus. Und das bekommst du. Haben wir etwas zu geben im Namen von Jesus Christus, was über das rein Menschliche und Menschenmögliche hinausgeht? Oder wie können wir dahin kommen, wenn wir das möchten? Ich denke, eine Antwort ist schon aufgeleuchtet. Wenn unser Herz mit irdischen Dingen voll ist, ausgefüllt ist, dann ist für die himmlischen Kräfte und Möglichkeiten einfach kein Platz mehr. Wenn tote Götzen uns bestimmen, dann sind wir fern vom wahren Gott. Woran hängt unser Herz? Christen in den Ländern der dritten Welt haben oft nichts Äußeres, woran sie ihr Herz überhaupt hängen könnten. Und dafür kennen sie die Kraft Gottes. Und die brauchen sie auch. Wenn Gott dort nicht heilt, wird keiner gesund, weil einfach kein Arzt da ist oder weil man ihn nicht bezahlen kann. Und da gehören Heilungen, ähnlich wie in der Apostelgeschichte, zu ihrem Alltag. Wer will, kann dank heutiger Kommunikationsmöglichkeiten wöchentlich überprüfte Berichte darüber lesen und sogar anschauen. Ich bin solchen Christen begegnet, einem aus Nigeria, Solomon, einem aus Indien, Francis. Nein, die sind bei uns in unserer Kirche nicht anerkannt. Die haben nicht unsere Bildung, die haben nicht unsere Theologie, die sehen manches anders, vor allen Dingen vieles schlichter, die haben nicht die vielen Bücher und alles, die haben nicht ihre denkmalgeschützten Kirchen, das haben sie alles nicht, was wir haben. Sie haben es die Bibel und sie lesen täglich stundenlang drin und sie beten stundenlang drüber, dann haben sie das, was hier drin steht. Und da werden die Kranken gesund bis dahin, dass die Toten auferstehen, die erleben das. Und wenn man mit ihnen zusammen ist, man spürt, sie haben vieles nicht, was wir haben, aber sie haben etwas, was wir nicht haben. Ein zweiter Hinweis: Im Namen von Jesus, in seiner Autorität und Kraft kann nur handeln, wer sich ihm ganz unterstellt hat. Und wer von ihm die göttliche Beglaubigung, die Erfüllung mit Gottes Geist empfangen hat. Das ist ja schon im ganz weltlichen Bereich so. Ein Diplomat kann sein Land nur vertreten, wenn er sich der Regierung und ihrem Willen 100% unterstellt hat. Er kann dort nicht seine eigenen Ansichten breittragen, seine Meinung kundtun, die ist völlig uninteressant. Er muss 100% loyal zu seiner Regierung sein, sonst geht er nichts. Und dann hat er Vollmacht, dann hat er Autorität. Was er sagt, sagt seine Regierung. Was er unterschreibt, unterschreibt seine Regierung. Oder ein Polizist hat Vollmacht, im Namen des Gesetzes und im Namen des Landes zu handeln, weil er sich dem Staat und seinen Gesetzen unterstellt und verpflichtet hat. Und im Geistlichen ist es so, je mehr wir uns der Herrschaft von Jesus unterstellen, in allen Lebensbereichen, in unserem Denken und Reden und Handeln, desto größer wird auch unsere Vollmacht. Da darf es ein Wachstum auch geben, so wie in der Hingabe ein Wachstum stattfinden darf. Und wer selber ganz unter der Autorität von Jesus Christus steht, der darf und kann dann auch im Namen von Jesus reden und handeln. Er kann und darf dann im Namen von Jesus Vergebung zusprechen, vielleicht das Wichtigste. Er darf ermutigen und trösten, er darf Wegweisung geben in seinem Namen, Gottes Wort in ein Menschenleben hineinsprechen, sodass das geschieht, was Gott sagt, meine ich jetzt, nicht nur fromm rumlabern. Und er kann Menschen im Namen von Jesus segnen, Hände auflegen, sie von dunklen Mächten befreien und er wird auch erleben, dass Menschen gesund werden dabei, innerlich oder äußerlich oder beides. Wer sich der Autorität von Jesus Christus unterstellt, der hat auch etwas zu geben in der Autorität von Jesus, im Namen von Jesus. Nicht nur materielle Dinge, die auch, aber mehr noch. Es gibt Dinge, die wir nicht haben und es gibt Dinge, die wir haben. Dieses und jenes habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich dir. Das kann dann bei jedem von uns anders konkret werden, aber diesen Satz können wir eigentlich alle sagen. Dieses und jenes habe ich nicht, aber das habe ich Und das kann ich dir geben. Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, Geld, weder kleines noch großes. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Tag und Tag, Tag um Tag begegnen wir verschiedenen Menschen und begegnen sie dir. Schau mal, mit deinen Augen, auch den Augen des Herzens auf diese Menschen. Und schau mit den Augen des Glaubens auf Jesus Christus. Und vielleicht triffst du ab und zu jemanden, dem Jesus etwas geben kann und möchte, und zwar genau durch dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus.